Hashtag Hanfluenza, der Cannabis-Podcast. Präsentiert von Lars und Julian.
Wenn du zielgerichtet Marihuana konsumierst, weil du abends einen schönen Abend haben möchtest und das meinetwegen dreimal die Woche machst, dann ist das für mich Genusskiffen. Problematischer Konsum ist, wenn du dich abends hinsetzt und sagst, ich muss jetzt eine Tüte rauchen, um runterzukommen.
Heute widmen wir uns einem besonders wichtigen Thema. Der Suchtprävention. Dazu haben wir einen sehr beeindruckenden und authentischen Gast eingeladen, welcher seine ganz persönlichen Erfahrungen mit uns teilt. Aber hört selbst, wir übergeben ihm direkt das Wort.
Liebe Zuhörer, mein Name ist Fabian Weihrauch und ich darf hier heute einen total geilen Podcast mit den zwei Jungs machen, mit Lars und Julian. Und ich möchte euch vorneweg unbedingt was mitteilen. Ich bin Kind der Straße und mein Jargon ist nicht immer artgerecht und pädagogisch wertvoll. Ich habe ADHS, ich denke nie immer darüber nach, was ich sage und deswegen kommen da komische Sachen bei raus. Aber vom Herzen her meine ich immer, gut, das ist mir ganz wichtig. Ich bin ein ganz feiner Kerl. Von daher würde ich mich total freuen, wenn ihr versucht, nicht unbedingt darauf zu achten, was ich und wie ich sage, sondern eher auf den Inhalt. Vielen Dank. Viel Spaß beim Zuhören. Wäre übrigens super, wenn wir das hier ausschließlich tontechnisch aufnehmen könnten, weil das sieht total komisch aus, wenn ich hier im Bademantel vor euch sitze, aber irgendwie hattet was gerade.
Du bist im Bademantel? Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Gut, dass du es sagst.
Ja. Gut, ihr sitzt
gut, im dass Auto. Wir das schon aufgenommen haben.
Ja, das kann man.
Ich höre mir nochmal fix was zu trinken hier.
Ja, mach das. Aber bitte kein Alkohol. Ich bin trockener Alkoholiker. Ich würde das sehr missbilligend finden, wenn du jetzt ein Bier trinkst.
Ja, das wäre echt kacke.
Ja, eigentlich wäre ziemlich geil für euch, aber für mich wäre es sehr schade.
Schade? Nee.
Doch, schade. Ich bin nicht der sagt, ich bin glücklich seit 16 Jahren trocken. Ich bin der sagt, leider.
Also vermisst du das tatsächlich manchmal?
Jeden verschissenen Tag.
Echt?
Ja. Krass. Das ist keine, wenn du das im Film siehst, Lassi, ist das keine Novelle. Das ist die scheiß verdammte Realität. Ah. Jeden verfickten Tag kriegst du dir den scheiß Krombacher, eine Perle der Natur an und denkst dir, schön, fickt euch, Werbung. Ich hätte auch gerne ein Bier.
Okay, krass.
Ja. Deswegen kiff ich ja, damit ich wenigstens eh ein Laster habe, wo ich immer sagen kann, jeder Mensch braucht ein Laster und kiffen ist meins.
Rauchst du Zigaretten?
Nein, habe ich mir abgewöhnt. Ich wäre ja gerne ein Genussraucher. Wer übrigens haben wir hier, jetzt säufst du Saskia-Quelle? Was ist denn mit dir nicht richtig?
Was ist denn daran so falsch? Also immer?
Nicht. Ich dachte, du willst mal zu trinken. Ich dachte, du willst hier waschen. Pass mal auf, bei uns sagt man, wenn ich Durst habe, hole ich mir ein Bier. Wenn ich mir waschen will, hole ich mir Wasser. Und ich dachte, du hast Durst.
Mit Bier waschen geht auch, oder?
Ja, hat aber leichte Nachteile, kann ich dir aus persönlicher Erfahrung sagen. A, riecht es ein bisschen und vor allen Dingen klebt es auch ein bisschen irgendwann so. Stimmt, nee, ich bin ja schon ein bisschen älter. Wie alt wart ihr? Ihr seid beide ein bisschen jünger als ich, wa?
Ja, du bist ja angeblich 39.
Was heißt denn hier angeblich? Das kannst du jetzt mal ganz kurz ausdiskutieren, Julian. Das möchte ich jetzt gerne ein bisschen konkreter wissen, wie du das meinst mit angeblich.
Ne, weil unser Lars, der ist schon 38 und ich bin 35.
Ich bin 39, leider.
Ja, genau.
Bist du dann bin ich ja hier heute der Älteste. Dann macht ihr bitte alle wieder, was ich sage. Also, um auf das Thema zurückzukommen, ich habe in meiner Jugend, das dürfte so Lars ein bisschen bestätigen können, hauptsächlich Sternburg getrunken, weil die Kiste Sternburg hat früher nämlich nur 4,99 € gekostet.
Ja, wir waren Genuss.
Wie, voll Deivel.
Bei uns war Hasseröder oder Becks.
Hasseröder, ja.
Feldschlösschen Export ist das beste Bier, was es gibt.
Nein, Mann, Alter, Urkostitzer ist das beste Bier. Urkostitzer. Es gibt kein besseres Bier. Ich habe mit meinem Vater und mit meinem Onkel zu DDR-Zeiten immer beim Konsum angestanden und ganz artig beim Tata immer Lahm in eine Reihe gestanden und gewartet, bis Urkostitzer kam. Kam nur immer einen Monat,
zu
aber wenn es
einmal. Da warst du doch noch
so 4 Jahre kleiner. Oder so kurz, also ja, Wende,
fünf,
dann warst du da 4 Jahre alt,
fünf Jahre. Ihr werdet, also ich weiß ja nicht, was bei euch, das sagen mir die Leute immer, ich kann mich erst ab 7 erinnern. Ich weiß ja nicht, was mit eurem kleinen Spatzenhirn.
Nee.
Also, es geht nicht darum, ob du dich erinnern kannst, es geht darum, dass du mit 4 Jahren fürs Bier angestanden bist.
Oh nee, mein Vater, ich war auf dem Arm von meinem Vater. Nein, das habe ich nie gemacht. Ich stehe doch nie an Bier an. Nein, Mann, wir standen an Bier an mit Vater. Vater hat halt gesoffen, ist halt so.
Ja.
So, jetzt hier, Kinder, meine Frau möchte heute vielleicht noch Sex und ich auch, davon mal abgesehen, wir haben jetzt nur 2 Stunden Zeit, dann wird gefüllt.
2 Stunden?
Na, ich weiß ja nicht, wie lange ihr macht.
Ja, nicht so lang. Ja. Du kommst du noch zu deinem
Antworte.
Sex?
Du fragst, ich antworte. Wir werden ja sehen, wie lange dauert.
Wir sind schon voll drin im Podcast.
Bei mir kann es aber durchaus länger dauern.
Wollen wir noch eine Begrüßung machen oder so? Oder war das jetzt ja. schon eigentlich, oder geht nee, das so mal eine Podcast-Folge, die einfach so reinhaut?
Ich müsste vielleicht nochmal an der einen oder anderen Stelle überlegen, was ich gesagt habe, aber grundsätzlich ist es okay, was ich, also glaube ich, habe nichts gesagt, wird nicht jetzt so, nö. Also von mir aus könnt ihr das doch als Anfang nehmen, ist mir egal.
Jetzt kommt Werbung.
Hey Lars, ich möchte meine Pflanzen ab jetzt gern drin anbauen und überlege, wo ich das passende Equipment für mich finde.
Moin Großer, geh mal auf treestools.com, Trees übrigens mit Z. Das ist die deutsche Marke für Grow- und Pflanzenbedarf. Dort bekommst du Komplettsets mit Beleuchtung, Belüftung und Bewässerung.
Das klingt super. Und wie ist die Qualität der Lampen?
Natürlich hervorragend. Trees hat sich sogar auf einstellbare Vollspektrumlampen spezialisiert, die dann die perfekten Bedingungen für Wachstums- und Blütephase ermöglichen. In Zahlen bedeutet das bis zu 2,5 Gramm pro Watt.
Das hört sich aber nach Profimaterial an.
Also, die Growsets gibt es in drei verschiedenen Größen. Es findet jeder das richtige Produkt, egal ob Anfänger, Profi oder CSC-Betreiber. Und es gibt sogar einen kostenlosen Grow-Guide oder die Möglichkeit, einen Beratungstermin mit den Jungs von Trees Tools zu buchen.
Dann werde ich doch gleich mal nachschauen. Dankeschön.
Kein Ding. Also frohes Gärtnern und stay green.
Finde also dein nächstes Grow-Zubehör auf treestools.com. Und spare 10% auf deine Bestellung mit dem Rabattcode HANDFLUENZER.
Und jetzt zurück zum Podcast.
Ja, also liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, ihr hört schon, wir sind hier schon gut zu Gange. Und heute zu Gast?
Der quirlige Fabian.
Wie kommst du denn auf quirlig, Mann? Ich bin die Ruhe selbst.
Ja, es ist ein Bewegungsnaturell.
Er muss nur eine Stunde ruhig vorm Mikro sitzen bleiben.
Ja. Nein, ja. Das Gute ist, liebe Zuhörer, ihr müsst mich nur hören, ihr müsst mich nicht sehen. Ich hoffe allerdings, beim Hören könnt ihr mir folgen. Mir wird nachher gesagt, dass ich manchmal ein bisschen schnell rede.
Ihr müsst euch quasi einen großen, stabilen Mann mit sehr kurzen Haaren und Bart und einem gelben Bademantel vorstellen, der vor einem Mikro hockt.
Und tätowiert, von Hacke bis Nacke, sagt man bei uns zu Hause. Ich hab das große Glück, dass ich das zu Hause machen darf. Und gleich noch vielleicht in der Sauna hier, deswegen halt einen Bademantel an.
Und ein schöner Bart.
Ja, schön? Alter, ich hab seit 4 Jahren einen Bart. Vorher sah das, wie war das die U-Bahn-Station Deutschland. Willst du da mal ein Haar? Ich sah immer aus, die haben mich immer ausgelacht, weil sie gesagt haben, Weihrauch, schneiden die ab.
Hast du transplantiert oder was?
Bin ich ehrlich, aber irgendwann hat meine Frau gesagt, nee, so wie es jetzt aussieht, jetzt halbwegs durch. Siehst zwar immer noch aus wie 12 vom Bart her, aber ist okay.
Nette Frau. Hier,
Julian hat einen schönen Bart, wenn ich das mal so sagen darf. Ich bin ein bisschen neidisch.
Danke, das freut mich. Das
sage ich dem auch jeden Tag.
Ja. Warum lässt du denn nie wachsen? So wie du aussiehst, hättest du auch einen Bart. Aber
ja, Lars hat auch einen schönen Bart.
Ich habe auch immer gern mal Bart und habe auch manchmal ein bisschen länger. Aber bei mir ist dann wirklich, die Haut drunter wird dann kritisch. Also ich habe dann immer Ausschlag und das
nervt mich. Du musst ja einölen.
Dann zwickt das und, ja, und dann kommt das mit dem Einölen, dann wird es schlimmer.
Ja,
ehrlich. Ich war bei meiner Hautärztin, die hat gesagt, Einölen,
Da musst du Talg schmeißen.
Talg.
Talg heißt das denn? Was weiß ich.
Ja.
Jeder mal zum Barbier, Alter. Der wird doch wissen, was man dazu lassen und zu tun hat.
Ich kann mich ja selber rasieren. Und mal wachsen lassen. Und wenn es mich nervt, schneide ich halt wieder ab. Das ist ja das Schöne am Bart.
Da hast du recht. Aber du sollst ja nicht zum Barbier gehen, weil du dir die Haare schneiden lassen sollst, im Bart, sondern du sollst zum Barbier gehen, weil der haben ja auch meistens Hautpflegeprodukte und kann dir empfehlen, was der da für einen schmalen Ruf schmierst. Das ist ja auch wie ein Babyarsch.
Der sieht sowieso aus wie ein Babyarsch.
Haben wir eigentlich schon angefangen, wenn ich mal kurz zu fragen darf? Oder
ja.
Achso, okay, gut.
Ja, Fabian, und was hast du uns denn heute mitgebracht für ein Thema?
Wie so ein Icke, ihr seid doch die Auftraggeber hier, ich bin doch nur der quatscht.
Ja.
Quatscht doch mal.
Entschuldigung, ich hab das jetzt hier, ihr habt gesagt, wir machen heute ein bisschen Cannabis-Club-Prävention. Ich meine, wir Cannabis-Clubs, wir müssen ja Präventionsarbeit leisten. Und das war so quasi der Aufhänger, das war jetzt mal... nachdem ja die ersten Cannabis-Clubs in Deutschland nur Gott sei Dank schon die Zulassung und Erlaubnis bekommen haben, ein bisschen über die Präventionsarbeit reden, weil jeder Cannabis-Club braucht ja einen Präventionsbeauftragten und ich habe erfolgreich die Schulung vom 7. bis 8. September, 8. bis 9. September, ich habe es vergessen, ist ja auch nicht so dramatisch, also irgendein Wochenende auf jeden Fall, im wunderschönen Rentschen liegt in der Nähe von Freiburg, so 70 Kilometer nördlich von Freiburg, beim BWLV, Baden-Württembergischen Landesverband für Suchtfragen, und da haben wir ganz toll Ausbildung gemacht zum Präventionsbeauftragten und ich darf mich jetzt schimpfen, zertifizierter Präventionsbeauftragter für Cannabis-Clubs.
Cool.
Ja,
Glückwunsch.
Wie wird man das denn?
Wir kicken mal.
Hat er doch gerade erzählt. Hörst du zu?
Ja, okay, da macht man ein Seminar und dann? Also, wer
dann kommt noch? Dann kriegst du einen Stempel auf den Kopf und darfst sie Sucht- und Präventionsbeauftragter schimpfen.
Ach, das ist die Farbe auf
aber Kopf. Sag mal, wer bildet das denn aus? Das ist die Frage, weil keiner kann das doch besser wissen als du, was Sucht und Prävention ist.
Naja, das ist ja so in Deutschland. Weißt du, wir haben ja in Deutschland das Problem, nur weil du was kannst, heißt das lange noch nie, dass du das auch darfst. Weil in Deutschland geht es nicht darum, was du kannst. In Deutschland geht nur darum, ob du ein Blatt Papier hast, wo draufsteht, dass du das kannst. Und
dafür noch ein bisschen Geld bezahlt hast, möglichst.
Genau so ist es. Ja, das Geld sei jetzt mal dahingestellt. Im Vergleich zu Amerika haben wir hier echt günstige Bildung. Also da könnten wir jetzt stundenlang drüber philosophieren. Ja. Aber was mich eigentlich stört ist, oder was heißt, was mich stört, was ich halt, naja, ein bisschen unangenehm finde, ist, dass mir gesagt wird, Weihrauch, du kannst nicht, du weißt nicht, du bist nicht, weil du hast leider kein Diplom in Psychologie und deswegen darfst du das ja alles nicht machen. Du musst jetzt erstmal nochmal ganz kurz einen Bachelor in Psychologie machen. Da bin ich jetzt übrigens gerade ganz erfolgreich dran, schön im dritten Semester und studiere mit meine knapp 40 nochmal Psychologie und habe vor 3 Wochen festgestellt, dass das ja nicht so einfach ist. Früher war das so, du hast eine Vorlesung besucht, hast dich einen Scheiß dafür interessiert, was die erzählt haben. Dann irgendwann 3 Tage vorher kam die Torschusspanik, du hast schnell eine Zusammenfassung geschrieben, hast keinen Bock drauf gehabt, hast du dir von irgendeinem Kommilitonen ausgeliehen. Und dann hast du schön 1,5 Tage Bulimie lernen gemacht. An der Stelle, meine lieben Zuhörer, darf ich euch sagen, mit 40 klappt das leider nicht mehr. Ich habe festgestellt, dass mein Kopf zu klein ist oder ich so alt. Auf jeden Fall musste ich die Klausur verschieben, weil ich in 1,5 Tagen nicht geschafft habe, mir 22 Seiten auswendig rein zu prügeln. Jetzt muss ich, wie früher schon ihr wollt, immer so jeden Tag eine Seite und so. Ja.
Okay, stopp.
Warum denn?
Nur ganz kurz, ich will, dass wir mal von vorn anfangen.
Ja.
Lieber aber Fabian.
Warte, Lars. Wenn wir gerade schon beim Thema sind. Also, hat dir dieses Seminar was gelehrt, was du vorher noch nicht wusstest?
Nee, weil ich natürlich ja seit 10 Jahren diesen Job mache. Also Lars zu Recht sagt, von vorne anfangen. Ich fange mal von vorne an, Lars, für dich.
Bitte,
und dann
danke.
Würde ich irgendwann den Punkt finden, Julian, wo ich deine Frage beantworte. Also, ich bin Fabi, ich bin 39 und werde irgendwann im nächsten Jahr 40. Und mit 23 hatte ich die Erleuchtung, Gott sei Dank, dass ich feststellen dürfte, mit 1,5 Flaschen Korn am Tag ist das alles nicht so einfach. Vielleicht machen wir ein paar andere Sachen, ein bisschen Teledin und ein bisschen Drogen und ach, was weiß ich nicht, alles immer hopp, hopp, drin im Kopf. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann erfolgreich für mich die Entscheidung getroffen, zu sagen, nee, das machen wir so, nee. Und das hat dann auch, war ja nicht so einfach, weil ihr könnt euch vorstellen, so bei 1,5 Flaschen Korn am Tag bist du halt nicht mehr bei 0,5 Promille, sondern schon bei ein bisschen mehr und der Körper hat sich viel zu lange dran gewöhnt. Das heißt, so mal kurz kalt entziehen funktioniert natürlich da nicht mehr. Also war ich ganz artig 3 Wochen im klinischen Entzug, habe danach 4 Monate Langzeittherapie gemacht und habe danach 4 Monate Nachsorge gemacht. Also habe ich so ein starkes Jahr mal nur um mich gekümmert und musste leider feststellen, dass ich Alkoholiker bin. Das war mir so nicht klar zu dem Zeitpunkt und war auch nicht schön und ist auch heute nicht schön, muss man ehrlich sagen. 16 Jahre trocken, toi toi toi, geiler Scheiß. Aber ja, 16 Jahre trocken ist auch echt scheiße, weil du kannst 16 Jahre nicht saufen, muss man ja einfach so sagen, wie das ist. Und ich bin jetzt nicht so der klassische trockene Alkoholiker, der sagt, Mensch, toll, total toll, dass ich bin glücklich und alles ist gut. Ich bin glücklich und doch, stopp zurück. Es ist alles gut und ich bin nur glücklich. Aber es ist schon so, dass es nervt. Dass es jeden Tag diesen Suchtdruck gibt, dass es einfach unangenehm ist. Und aus dieser Krankheit heraus habe ich dann meine Diplomarbeit zum Thema Suchtprävention in Betrieben geschrieben. Also habe dem Ganzen mal eine wirtschaftliche Brille aufgesetzt. Also weniger die medizinische Brille, Psychologe, Sozialarbeiter, Arzt oder irgend sowas, sondern tatsächlich, warum könnte das für Unternehmen Sinn machen, Suchtprävention im Betrieb anzubieten? Was bedeutet Fürsorgepflicht? Wie könnte eine Führungskräfteschulung aussehen zum Thema Arbeitsrecht, Arbeitssicherheit, Umgang mit suchterkrankten Mitarbeitern etc. pp. Und habe ich gemacht und war anscheinend ganz erfolgreich und mache ich jetzt seit 10 Jahren. Also seit 2014 mache ich den Scheiß quasi, dass ich von Firma zu Firma reise und den Führungskräften erzähle, wie erkennst du einen suchterkrankten Mitarbeiter, was ist deine Aufgabe, Fürsorgepflicht, wie läuft das und so weiter und so fort. Und ja, mit der Idee der Cannabis-Legalisierung unserer Bundesregierung haben wir uns natürlich gedacht, Mensch, das wäre doch mal ein Zeitpunkt, das war nicht so wie bei Alkohol und Zigaretten, irgendwie irgendwann als Kultur gut feiern und sagen, ja, also ein Gläschen Rotwein am Abend, das darf schon mal sein. Die DHS, Deutsche Hauptstelle für Sucht, hat ja im November letzten Jahres Gott sei Dank erkannt, dass es vielleicht doch nicht so sinnvoll ist, Alkohol zu empfehlen, weil tatsächlich jeglicher Alkoholkonsum zu Schädigungen führt, weil Alkohol nun mal Nervengift ist. Von daher hat sich ja da ein bisschen was geändert. Nee, und wir haben gedacht, beim Thema Cannabis ist ja die pädagogische Bildung in Deutschland, das kann ich deswegen sagen, weil ich sehr, sehr oft, also ich habe so 150 Seminare im Jahr, wo ich in verschiedenen Bereichen in Deutschland stehe, bei Firmen, ich muss mir überlegen, welche Firmen ich nennen darf, am besten geht auf meine Internetseite, da seht ihr alle Firmen, die ich nennen darf.
Wie heißt die Internetseite? Wenn wir schon mal dabei sind.
Kannst du mal meinen Mediamenschen fragen. Was ist
Suchtprävention.
Fabian Weihrauch, Suchtprävention und dann, ja, hier, da, Julian, normal bitte.
Suchtprävention.training.
Überragend, so ist es. Ich muss dazu sagen, ich bin technisch nicht so der Begabteste. Ich habe alles, was ich gehabt habe, von.
Nicht
von,
DE?
Nee, Suchtprävention.training. Tatsächlich.
Quasi, cool. wir müssen eins für die Veranstaltung hier heute ganz dolle festlegen. Ich habe ADHS und ich habe ganz dolle Schwierigkeiten, mich auf zwei Sachen gleichzeitig zu. Also eine Sache ist schon scheiße, aber zwei ist richtig kacke. Deswegen bin ich total irritiert, dass ihr beide mal gleichzeitig redet. Ich wisse mal ja nicht, wie ich zuerst zuhören soll.
Das ist schön, dass du auch Schwierigkeiten hast. Ich versuche immer die Lücke zu finden, wo ich reinpreschen kann, wenn du sprichst. Um vielleicht eine Frage zu stellen, zum Beispiel.
Ich habe jetzt, wir können das ja versuchen, per Handzeichen zu machen.
Wir haben ja Handzeichen tatsächlich.
Das ist gut.
Ja, das ist gut. So. Du machst einfach hier so, weißt du, kennst du die von Frauentausch? Halt, stopp! Jetzt rede ich!
Ja.
Also, halt, stopp!
Lars has something to say.
Okay. Julian has something to say.
So, nee, stopp. Wir machen die Rolle rückwärts. Unabhängig meiner ADHS-Erkrankung habe ich doch ab und zu mal noch wesentlich, wovon ich geredet habe. Also ich habe dann auf jeden Fall viele Jahre Suchtprävention gemacht. Und wie gesagt, mit der Legalisierung von Cannabis haben wir uns gedacht, Mensch, wir haben ja bei Alkohol und Zigaretten so ein bisschen verkackt. Da hat die Aufklärung und Präventionsarbeit in der Vergangenheit vielleicht nicht so gut geklappt. Und das war tatsächlich die Idee, ja nicht unbedingt Cannabis zu produzieren. Das haben wir mal als Kinder gemacht und das haben wir vielleicht auch ab und zu mal als Erwachsene gemacht. Aber es war weniger der Gedanke, wir gründen jetzt einen Cannabis-Club, um irgendwelche Menschen mit Cannabis zu versorgen, sondern tatsächlich war meine Idee und die meiner Frau zu sagen, hey, Weihrauch, ein bisschen was kannst du zu dem Thema? Lass uns doch einen Cannabis-Verein gründen, mit diesem Cannabis-Verein auch Cannabis produzieren für unsere Mitglieder, ist ja vollkommen klar, aber ein bisschen Asche davon auf Seite legen und Präventionsarbeit leisten, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn meine Firmen mich anrufen, dann zahlen die dafür echt Fülle Geld. Also ich verdiene im Durchschnitt 2000 Euro netto, das ist das, was ich bekomme dafür, dass ich an einen Tag lang in der Firma einen Vortrag halte. Bei mir ist es übrigens so, dass die Firmen entscheiden, wie viel sie bezahlen, also das lege ich nicht vorher fest. Ich fahre zu der Firma, mache meinen Vortrag und danach sagen sie mir, wie hoch ich das Honorar, das Tageshonorar stellen darf. Deswegen im Schnitt 2000, ich habe Firmen, die zahlen 1500, ich habe Firmen, die zahlen 2700, ich habe Firmen, die zahlen 3000, das ist ganz unterschiedlich. Und dann ruft eine Schule an und sagt, Mensch, Weihrauch, unser Elternsprecher, der war bei Ihnen in der Schulung in der Firma und der hat total toll von Ihnen erzählt und Sie machen so einen tollen Job und Sie haben so eine tolle Art und haben Sie nicht mal Lust, bei uns in eine Schule zu kommen, ein bisschen Präventionsarbeit zu leisten? Dann sage ich, ja, wo sitzt er denn? Naja, in Hamburg. Ich sage, na super, das sind von mir 800 Kilometer hin und zurück, 1600, 50 Cent netto pro Kilometer, sind wir bei 800 Euro Fahrtkosten. Habe ich noch nie übernachtet und habe noch kein Wort geredet. Wie viel hat denn euer Förderverein? Oh, unser Förderverein hat, glaube ich, so 150 Euro in der Kasse. Ich sage, super, jetzt haben wir ein Problem. Entweder ich finde eine Firma in der Nähe von Hamburg, die mich einlädt und ich dann auf meine Kosten einen Abstecher zu euch rüber mache oder die Firma das als Sponsoring bezahlt. Oder wir haben ein Problem, weil ohne das Böse zu meinen, für 150 Euro schaffe ich jetzt mit meinem Auto nicht nach Hamburg und zurück. Da habe ich nochmal nicht übernachtet und vor allen Dingen, ich habe den ganzen Tag lang nicht gearbeitet beziehungsweise kein Geld dafür bekommen, wenn ich zu einer Firma gefahren wäre. Und deswegen hat meine Frau zu mir gesagt, Mann, lass uns doch, ich muss mal ganz kurz fragen, meine Frau
räumt
den Spüler raus. Merkt ihr das? Hört ihr das?
Was?
Meine Frau räumt gerade einen Geschirrspüler aus. Hört ihr das? Muss ich die Tür zumachen oder kann ich die offen lassen?
Ja, zum Ausräumen sollte sie die Tür aufmachen. Vom Geschirrspüler.
Nein, nicht vom Geschirrspüler.
Meine Frau hat den Geschirrspüler offen und räumt den gerade aus. Klappert.
Wir hören nichts.
Ihr hört nichts. Dann können wir weiter schnattern. So viel zum Thema ADHS. Das war jetzt halt wichtig.
Aber grundsätzlich ist es gut, wenn es dich nicht ablenkt, ne? Also wenn es dich ablenkt, würde ich dann schon die Tür zumachen.
Nein, ja, auf jeden Fall hat mein Frauchen dann gesagt, Mensch, mein Schatz.
Baby, Mensch, Weihrauch, hat sie gesagt?
Genau, das ist meine Jargon, aber die hat natürlich nicht Weihrauch zu mir gesagt. Die hat gesagt, Baby, mach das doch mal, du kannst das doch. Geh doch mal in die Schulen und mach das. Und dann kriegst du, dass du über einen Cannabis-Club einfach ein bisschen Geld zusammenbekommst. Die Leute, die kiffen, sind auch bestimmt bereit, da den ein oder anderen Euro für abzuzwacken, dass wir Präventionsarbeit in Schulen leisten. Mhm. Und so ist unsere Idee entstanden. Also unsere Idee ist entstanden, dass wir den Cannabis-Club als Vehikel dafür benutzen, ordentliche Präventionsarbeit erstmal hier im Umkreis zu machen und das vielleicht als Modell zu benutzen für andere Cannabis-Clubs, dass man sagen kann, Mann, wir haben ja nicht das Interesse daran, die Leute süchtig oder abhängig zu machen, darum geht's ja überhaupt gar nicht, geht darum, ein Cannabis genauso als Genussmittel zu etablieren, wie über die Zigarette als Genussmittel gesprochen wird oder wie über Alkohol als Genussmittel gesprochen wird. Und das war so unser Ansatz und so ist das alles entstanden. Und jetzt bin ich hier und quatsch mit euch zwei.
Ja, erstmal vielen Dank, dass du da bist und mit uns quatschst. Zweitens, sehr vielen Dank auch für deine wertvolle Arbeit, also für die Idee für das und für das Umsetzen. Vielen Dank dafür schon mal.
Naja, also ich nehme das Danke gerne an, aber das Problem mit dem Umsetzen ist ja so eine Sache, wa? Wir sind ja hier in Baden-Württemberg, da läuft das ja anders wie in Niedersachsen. Wir haben ja schon gehört, Garnekelsee, glaube ich, so hieß der, gell? Das waren ja die allerersten bundesweit in Niedersachsen von der Landwirtschaftsministerin.
Die waren schon bei uns im Podcast.
Ich hab's gehört, ich war total begeistert. Also freue ich mich für die Jungs und Mädels da oben. Also herzlichen Glückwunsch an euch. Wir waren auch ganz schnell gewesen, haben am 4. Juli den Antrag eingereicht. Und tatsächlich haben wir letzte Woche Freitag nicht die Erlaubnis bekommen, wie man denken könnte. Oh. Nein. Ja, in Baden-Württemberg hat noch ja keiner die Erlaubnis, sondern auch wir dürften nachbessern. Also das ist schon absurd, Alter. Wir haben uns einen Anwalt genommen, der hat einfach mal 5.000 Euro gekostet oder kostet. Und selbst mit ihm zusammen war es nicht möglich gewesen, die Baden-Württemberger davon zu überzeugen, dass wir eigentlich einen ganz vernünftigen Job machen. Das Regierungspräsidium in Baden-Württemberg hat uns erklärt, was wir alle noch nie richtig gemacht haben und jetzt mussten wir nachbessern. Das haben wir jetzt 5 Tage lang wie die Geisteskranken gemacht. Ich möchte revidieren an der Stelle und das ist mir wirklich wichtig. Der Einzige, der geisteskrank ist, bin ich, aber meine Frau hat wie eine Geisteskranke gearbeitet. Die hat die letzten 5 Tage die Scheiße von links nach rechts geschlagen, um das genau so zu machen, wie das Regierungspräsidium gerne hätte. Der Anwalt hat alle 5 Minuten rumgeheult und hat gesagt, das muss anders. Meine Frau sich wieder rangesetzt und wieder geändert und wieder gemacht. Und ja, heute hat sie endlich das Go vom Anwalt gekriegt. Und jetzt haben wir heute Mittag quasi die zu beanstandenden Punkte unserer Legalisierung, also die Legalisierung unseres Vereins, beziehungsweise die Erlaubniserteilung, muss man ja sagen, wieder weggeschickt. Ja, und jetzt hoffen wir, dass wir nicht wieder 10 Wochen warten müssen. Aber da Baden-Württemberg in 10, 11 Wochen geschafft hat, 17 Anträge zu bearbeiten und ja noch über 30 da liegen und noch ja nicht bearbeitet worden sind, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir einfach nochmal 3 Monate warten. Ich meine, kostet ja nichts, war die Räume und so, die man anmieten muss und die ganzen Gelder, die da fließen, ist ja alles aus der Portotasche.
Was also schon mal viel Glück, dass das gut geht.
Männer, vielen Dank, aber immer nur einer. Wir arbeiten mit Hand. Entschuldigung.
Julian.
Lars, sag nochmal.
Achso, Julian.
Das schneiden wir, das müssen wir schneiden.
Was, hier wird nicht geschnitten, bleibt alles so, wie es ist, Alter.
Also wer ist denn dort? Ich weiß ja nicht, wen du auf deiner Seite da sitzen hast.
Also wenn ich so mache, zeige auf euch beide. Und da ihr beide gleichzeitig angefangen habt zu regen, ich dann unterbrochen habe, weil ich gesagt habe, ihr erreicht und ihr beide euch bis jetzt.
Also ich habe gesagt, viel Glück, dass es diesmal klappt.
Ich, danke. Wir würden uns freuen. Aber ich bin auch ehrlich, meinem Optimismus ist gesunder Pessimismus gewichen.
Ja, und mich interessiert natürlich, was hatten die Behörden denn zu beanstanden?
Oha, ich weiß ja nie, inwieweit ich, also die Frage ist ja immer, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll, was man hier äußert, wa? Man will sich ja auch den eigenen Grab schaufeln.
So im Allgemeinen?
Im Allgemeinen, also im Allgemeinen kann man sagen, das ist zum Beispiel so eine schöne Sache, im KNG ist ja geregelt, dass die Beitragsordnung in der Satzung mit drinne sein muss. Also normalerweise ist es so, jeder Verein, Vereinsrecht, kann seine Beiträge selber festlegen und das hat nichts mit der Satzung zu tun. Der Cannabisverein ist der einzigste Verein in Deutschland, der dazu gezwungen wird, seine Beiträge in die Satzung zu schreiben. Davon kann man jetzt erstmal halten, was man will. Das ist auch, also ich würde mich jetzt hier nicht hinstellen und sagen, das ist gut oder das ist schlecht oder die sind blöd oder die sind intelligent, sondern ich sage einfach nur, wir haben eine Satzung gemacht und haben in die Satzung hingeschrieben, dass die Beitragsordnung als Anlage gemacht wird in der Satzung, weil es einfach übersichtlicher ist, wenn die auf einmal da irgendwelche Tabellen kommen. Und mit dem Anwalt zusammen wird alles so geklärt und eine Stelle, die wir monieren mussten, war, dass wir das nicht als Anlage in der Satzung machen müssen, sondern es muss in die Satzung rein. Ich weiß zwar nicht, wo der Unterschied ist, unser Anwalt hat das auch sehr lustig gefunden, dass wir das so jetzt machen müssen, aber was tut man ja alles für die Bundesregierung? Nee, Entschuldigung, ich muss revidieren, was tut man ja alles für das Regierungspräsidium Freiburg in Baden-Württemberg? Weil die Bundesregierung hat das ja nicht so kompliziert gemacht, aber unser Land Baden-Württemberg macht durchaus an der einen oder anderen Stelle, naja, das zumindest ist ein bisschen schwieriger. Aber ist okay, weil auch das muss man dem Regierung mal zugutehalten, dem Regierungspräsidium. Die Ausarbeitung ist sehr konkret. Also die hätten sich das einfach machen können und hätten sagen können, ey, Weihrauch, dein Antrag ist scheiße hier von deiner Frau, die sich da stundenlang mit beschäftigt hat, ist kacke, machen wir nicht, nehmen wir nicht an. Sondern man muss wirklich lobend erwähnen, und das ist mein voller Ernst, das meine ich nicht sarkastisch, dass die uns ganz konkret sagen, welche Punkte sie im Antrag kritisch sehen. Mhm. Und das hilft uns natürlich, dass wir auch wirklich nur die Sachen verändern müssen, damit wir wissen, alles andere ist okay. Und bei uns waren es nur 4 Punkte, dafür sind wir sehr dankbar. Aber es sind halt Punkte, wo ich mir denke, also ohne das jetzt böse zu meinen, ob ich in der Satzung drinne zu stehen habe, dass die Beitragsordnung innerhalb der Satzung ist, aber als Anlage angehängt, oder ob ich in der Satzung drinne zu stehen habe, die Beitragsordnung, ohne das mit der Anlage. Das ist ein Punkt, wo ich als Laie, als Bauer, als ich habe keine Ahnung vom Beamtendeutsch, sage, ist euer Ernst jetzt? Das ist so der Punkt, den man zu beanstanden hat? Okay, dann geil. Das Regierungspräsidium versucht, glaube ich, sein Bestes. Es gibt ein paar Dinge, die verbessert werden können. Und wenn man sich andere Bundesländer anguckt, und davon gibt es ja nur schon ein paar, ist ja nicht so, dass Niedersachsen das einzigste Bundesland ist, was Cannabisvereine genehmigt hat, da gibt es ja auch schon andere, dann muss man an der Stelle sagen, liebe Baden-Württemberg, wäre nett, wenn ihr vielleicht den Gedanken der Legalisierung im Vordergrund habt, um den Schwarzmarkt zurückzudrängen, weil je länger ihr wartet, je länger kaufen alle anderen Menschen in Baden-Württemberg, weil sie ja sonst keine andere Möglichkeit haben, außer den einen Anbau, ihr Zeug immer noch im Schwarzmarkt. Und das war ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Und deswegen wäre es cool, wenn wir in Baden-Württemberg auch langsam zu dem Punkt kommen, dass das Sinn machen könnte, die Vereine, die vernünftig aufgestellt sind, zu erlauben, um eine Cannabisversorgung sicherzustellen und die Scheiße vom Schwarzmarkt wegzudrängen.
Aber dein Ansatz ist ja, damit auch die Präventionsarbeit zu fördern. Und du hattest vorhin schon angeschnitten, dass du das gerne auch in Schulen machen würdest. Was erzählst du den Kindern dann?
Da kommen wir übrigens zu einem ganz wichtigen Punkt, wa? Der ein oder andere Zuhörer hat ja vielleicht schon festgestellt, dass mein Jargon vielleicht nicht unbedingt pädagogisch wertvoll ist, um es mal so charmant auszudrücken.
Und, sehr charmant.
Ja, deswegen ist Kinder vielleicht nicht so das Richtige. Also ich bin an Berufsschulen und ich bin in der Sekundarstufe 2. Es wäre grundsätzlich schon sinnvoll, wenn die Menschen, die da drinnen sitzen, zumindest mal das 16. eher das 18. Lebensjahr überstanden haben. Okay. Weil, und das muss man auch ehrlich sagen, mein Ansatz ist so ein bisschen anders. Ich bin ja ein Kind der Straße und als Kind der Straße rede ich halt auch genauso und spreche auch darüber genauso. So ein Beispiel. Die Bildung unserer Eltern oder der Generation so zwischen 50 und 100 liegt in etwa bei folgendem Punkt. Kiffen, Prostitution, Heroin, Tod. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Das ist das, was alle Eltern kennen, alle Eltern wissen. Das Problem ist, das fängt mit dem Kiffen an und hört mit dem Tod auf. Und in der Regel merkt man sich ja, wenn man so ein Buch liest oder so einen Satz liest oder keine Ahnung, immer den Anfang und das Ende. Und leider steht da Kiffen, Tod. Und das ist das, was die Menschen so im Kopf haben. So der klassische Bürger in Deutschland, der davon keine Ahnung hat, der glaubt, wenn ihn eine Tüte rucht, ist er morgen prostituiert und übermorgen heroinabhängig. So steht's ja auch im Buch, wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Und das ist ja auch grundsätzlich so, dass dieser Erfahrungsbericht von der Dame auch zutreffend ist. Also da, ich würde auf gar keinen Fall mich jetzt hinstellen und sagen, das Buch ist total kacke. Also überhaupt ja nicht. Aber man muss auch einfach mal ehrlich sein, das Buch ist nicht die Realität, weil wäre das Buch die Realität, hätten wir ungefähr 9 Millionen Heroinabhängige in Deutschland. Weil alle, die kiffen, würden ja dann irgendwann auch sich prostituieren und das passiert ja Gott sei Dank nicht. Also sie müssen vielleicht mal die Kirche ein bisschen im Dorf lassen und darüber sprechen, wie eigentlich die echten Zahlen aussehen. Und die sehen ja bei Weitem nicht so dramatisch aus, wie das immer dargestellt wird. Also von daher ist mein Ansatz, den Kindern zu erklären, nicht den Kindern, ist falsch, den Menschen zu erklären, Kiffen ist eine Droge. Wart, jetzt ist es nicht mehr irgendwie, also BTM ist raus, ist es jetzt eine Droge, ist es ein Genussmittel, ich habe keine Ahnung, ich will da auch jetzt ja nicht irgendwie was Falsches sagen, aber also das Kiffen eine Form von Abhängigkeit erzeugen kann, darüber braucht man nicht zu diskutieren, da gibt es überhaupt ja kein Links und ja kein Recht. Und das kann Rauchen, das kann Alkohol und können andere Drogen. Und meine Präventionsarbeit, die ich in meiner Schule erlebt habe, sah in etwa so aus. Da kam irgend so eine Alte mit einem Raucherbeen, hat uns den Stümpel da in die Sicht gehalten und hat gesagt, hey, hier, kick mal, wenn du rauchst, fällt dir das Bein ab. Naja, mein Gott, das hat mich in etwa 23 Minuten tangiert, dann hat sie geklingelt, dann waren wir draußen in den Rohren und haben uns über die alte lustig gemacht, die ein Bein verloren hat. Warum? Na, weil wir 16, 17, 18 Jahre alt sind, weil wir in etwa so weit denken, wie ein Schwein scheißt, weil wir ja keine Lebenserfahrung haben. Das ist ja nicht böse, ich bin ja da, das ist ja nicht so, dass ich jetzt anders bin als alle anderen, sondern Jugendliche mit 14, 15, 16, 17, 18 haben nur eine begrenzte Lebenserfahrung, schlichtweg, weil sie nur mal so jung sind. Und wie will ich jetzt Menschen erklären, dass das Rauchen irgendwann mal dazu führen kann, dass dir das Bein abfällt? Dann kommt halt das Argument, kriegt der Helmut Schmidt an. Der Typ ist 96 geworden und hat 2 Schachteln am Tag gequalmt. Also überleg mal, der hat nie geraucht. Wäre, würde er dann heute noch leben? Also wäre dann die Alternative dazu, ist, du darfst ja auch nicht vergessen. Mhm. Und so denkt man halt aus meinem Erfahrungsbereich her, die Jugendlichen, die jungen Heranwachsenden. Und deswegen versuche ich ihnen zu erklären, also grundsätzlich ist das man ja alles scheiße. Also natürlich ist es total gefährlich, Ecstasy zu nehmen und kann richtig übel enden. Darüber brauchen wir ja nicht zu diskutieren. Aber es gibt leider viele hunderttausende Menschen, die Ecstasy genommen haben und die leider erzählen werden, wie geil das eigentlich war. Weil die Droge hat ja eine gewisse Wirkung und die soll ja bestimmte Zustände erreichen. Und es gibt Menschen, die finden das leider geil. Und dazu zähle ich auch, bin ich ganz ehrlich, ich fand das auch leider geil. Und deswegen erzähle ich dem 16-, 17-, 18-, 19-Jährigen nee, wie scheiße Ecstasy ist, sondern erkläre ihm, dass es leider geil ist. Dass wenn du die Droge nimmst, das sich so unglaublich geil anfühlt und einfach nur Spaß macht. Und das aber die Gefahr ist. Aber wenn ich dem erzähle, Ecstasy ist total kacke, macht abhängig und nachher springst du aus dem Fenster und denkst, du bist ein Vogel. Dann vermische ich schon mal die Drogen, weil Ecstasy wirkt nicht halluzinogen, sondern LSD wirkt halluzinogen. Da kann das schon mal passieren, aber ich habe noch nie ihn, also Icke, Fabian Weihrauch, ich bin ja auch nur einer, der ein paar kennt, habe noch nie ihn auf Ecstasy aus dem Fenster springen sehen, und weil er dachte, der ist ein Vogel. Also kenne ich nicht. Warum? Weil Ecstasy so eigentlich nie wirkt. So, und jetzt erzählt der Suchtpräventionsbeauftragte den Kindern, Ecstasy ist scheiße. Und dann kommen die 1, 2, 3 Jahre später irgendwann mal in einer Situation in der Disco, da schmeißt halt einer von den Kumpels so eine halbe Pille in die Mitte und sagt, ey, probier mal. Und dann hast du so im Kopf, oh nee, ist kacke, das lassen wir mal lieber. Aber mein Gott, der macht das ja schon seit ein paar Mal und probieren kannst du das ja mal. Dann knallt er sich die Pille rein und hat die Erfahrung seines Lebens. Na, was hat denn dann noch Präventionsarbeit für einen Sinn gemacht, wenn ich dem vorher erzählt habe, wie scheiße das eigentlich ist und der auf einmal den Abend seines Lebens hat? Also muss ich ihn darauf vorbereiten, dass das auch leider geil werden kann. Und das leider geil steht in meiner Präventionsarbeit im Vordergrund. Wenn ich gewusst hätte, wie 3 Wochen klinischer Entzug ablaufen, na glaubst du, ich hätte mit 14 angefangen zu saufen? Na, hätte ich nie gemacht. Aber ich kann mir doch nicht mit 14 vorstellen, wie ein klinischer Entzug abläuft. Also lass uns doch nicht über die Scheiße reden, sondern lass uns darüber reden, wie leider geil das zwischen 14 und 23 ist, sich jedes Wochenende wegzuschießen, irgendwann das nicht mehr zu merken, dass du das nicht unter Kontrolle hast und dich dadurch jeden Tag wegzuschießen. Und das ist doch die Realität. Die Realität ist doch nicht, dass alles kacke ist. Die Realität ist, dass Drogen leider geil sind. Dazu gehört Nikotin, dazu gehört Alkohol, dazu gehört Cannabis, dazu gehört Amphetamin, dazu gehört, was weiß ich nicht alle. Die sind leider erstmal geil. Und erst nach dem Geil kommt das Drama. Und das Drama kommt. Ich will überhaupt ja nicht negieren, dass es da ein Drama gibt. Aber ich will erklären, dass vor dem Drama Spaß kommt. Und das ist wichtig zu verstehen. Und mein Ansatz ist es, den Menschen das Wissen zu vermitteln, wie Drogen wirken. Also welche Vorteile die Scheiße hat, aber auch welche Nachteile die Kacke hat. Und dann seien wir doch mal bitte alle ganz ehrlich, es ist immer noch eine Entscheidung des Einzelnen. Und nur weil irgendeiner mir mit 14, 16, 18 erklärt hat, Drogen sind scheiße, interessiert mich das doch in der Situation, wo ich das erste Mal auf die Idee komme, Drogen zu nehmen, ein Scheiß, ob der gesagt hat, das ist Kacke oder nicht. Larsi, halt, stopp.
Ich habe hier meine imaginäre Hand gehoben. Ja, Fabian, es ist immer ein Genuss, dir zuzuhören, ja. Also ich finde den Ansatz total cool, ja, also dass du wirklich dir vorher überlegst, mit wem rede ich da eigentlich, ja, und was geht in dem jungen Menschen vor allem vor, und sind wir doch mal ehrlich, alles, was verboten war, war erstmal interessant für uns immer, ja.
Absolut.
Immer. Und deswegen finde ich den Ansatz sehr gut und würde mich jetzt fragen, wie sind denn die, also du hast so einerseits mit Firmen zu tun, also auch mit Arbeitgebern, du hast andererseits jetzt, sagst du, auch mit mittlerweile mit Schulen zu tun, ja, also in dem Fall mit Lehrern, sag ich mal, ne? Ja.
In der Tat, genau. Also in der Regel, ja, komme ich in Schulen, um die Lehrkräfte zu informieren. Ich habe das schon also um vielleicht mal kurz eine Anekdote zu erzählen, dass ihr grob wisst, worum es mir geht, wo ich meine Schwierigkeiten mit habe. Einfach, weil ich so bin, wie ich bin. Und ich weiß, dass das pädagogisch nicht immer wertvoll ist. Mich hat eine Schule in Berlin angerufen und ich war bei einer großen Firma gewesen. Und da habe ich Schulung für die Führungskräfte gemacht. Und dann hatte mich eine Schule aus Berlin angerufen, tatsächlich im gleichen Zeitraum, und haben mich gefragt, Folgendes ist passiert. Das ist eine 8. Klasse, die haben eine Klassenfahrt gehabt und 2 Lehrer waren mit gewesen. Und wie das halt auf einer, was machen wir denn auf einer Klassenfahrt? Also wenn ich euch erzähle, was ich mit 14 auf einer Klassenfahrt gemacht habe, dann ist das irgendwie bei allen das Gleiche. Du hast 30 Kinder, davon sind 20 halbwegs normal, 2 schlafen bei den Lehrern mit im Zimmer und die anderen 8 eskalieren. Und von den 8 ist nochmal 2, die so richtig eskalieren, also die so richtig absurd eskalieren. Und egal, wo du hinkickst, sieht immer gleich aus, die Zahl. Auf jeden Fall haben da 4 eskaliert, 4 Weiber, die haben sie mit Wodka so weggedroschen. Die eine wollte sie, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die Pulsadern aufschneiden, morgens um 3, also völlige Eskalation, völlig besoffen das erste Mal und keine Ahnung. Und die Lehrer natürlich, zu Recht, völlig überfordert, scheiße, Fürsorgepflicht. Die Lehrer haben eine Fürsorgepflicht den Schülern gegenüber. Und haben mich gefragt, ob ich vielleicht mal so als Intervention in die Schule komme, in die 8. Klasse und dazu ein bisschen was erzähle. Ob jetzt die Motivation der Abschreckung war oder die Motivation, was zu lernen, kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall bin ich in die Schülerin, bin in die Klasserin und habe den ersten Schock meines Lebens bekommen. Weil, wie alt ist man in der 8. Klasse? Irgendwann zwischen 13, 14, 15, je nachdem, wie oft du sitzen geblieben bist. So. Ergo, da sitzen Menschen, Die haben ein Mickey-Maus-T-Shirt an, haben Zöpfchen in der Haare und wenn du die in die Gesicht kickst, wisst ihr nicht, ob die 8 oder 9 ist. Und da sitzen Menschen, die haben Stringtanga über der Hüfte, haben ihre Möpse so hoch geschnürt, dass du nicht weißt, ob sie jetzt rausfallen oder wenn sie aufsteht und dich fragen, du sag mal, wenn ich schon hier hoch, gesoffen und gekifft habe, kann ich dann jeden oder lerne ich dann heute noch was? Weil in der 8. Klasse die Entwicklung so brutal unterschiedlich ist, ich war völlig überfordert, mit dieser Klasse zu arbeiten, weil da Leute drin gesessen haben, die haben beim Thema Kiffen nicht nur gewusst, worüber ich rede, sondern hätten mir noch erklären können, wie bestimmte Dinge funktionieren. Und da haben Menschen drin gesessen, die noch nie das Wort Kiffen gehört haben. Ist, finde ich persönlich, unheimlich schwierig. Sei ganz ehrlich, deswegen will ich nie wieder eine 8. Klasse hin. Ist viel, für mich, Fabian Weihrauch, viel zu früh. Habe ich gar nicht die Ausbildung für, um diese Präventionsarbeit zu leisten. Und eine andere Anekdote, ich war in der Berufsschule. In dieser Berufsschule waren die Menschen, vor denen ich gesprochen habe, alle zwischen 16 und 18. Warum? Die waren in dem sogenannten BBE, Berufsbildungserweiterungsjahr. Das sind also alles Menschen, die es nicht geschafft haben, die 9. Klasse in der Gesamtschule abzuschließen. Aufgrund ihrer persönlichen Lebensumstände haben die bestimmte Fähigkeiten einfach nicht und bestimmte Umfelder einfach nicht, um eine schulische Leistung zu bestehen. Das hat nicht viel was mit der Intelligenz zu tun, sondern das hat viel mit Erziehung zu tun, das hat viel mit dazu tun, aus welchem Elternhaus sie kommen, das hat viel damit zu tun, dass leider in der Vergangenheit bei den Kindern nicht darauf geachtet worden sind, in welche Bahn sie laufen, um es mal so zu formulieren. Und ich wurde gefragt, ob ich mit diesen Menschen arbeiten möchte. Und ich habe gesagt, ja, mache ich. Und ich fasse das ganz kurz zusammen. Die Lehrkräfte haben im 10-Minuten-Rhythmus eine Angina pectoris bekommen, weil sie nicht wussten, also Herzattacke, Schlaganfall oder keine Ahnung, was das alles ist. Weil ich natürlich auch mal zu dem 16-Jährigen, also eine Situation, der 16-Jährige sagt zu 17-Jährigen, du dumme Fotze, jetzt die Fresse und kriegst mal aufs Maul. Und dann habe ich zu dem 16-Jährigen, genau, habe zu den 16-Jährigen gesagt, wenn er das normal sagt, kriegt er von mir ein paar auf die Fresse. Und wenn er mir nicht glaubt, gehen wir jetzt wieder vor die Tür. Ist natürlich pädagogisch nicht wertvoll, darüber braucht man nicht zu diskutieren. Ist aber die einzigste Sprache, die der Bengel versteht. Und tatsächlich war dann auch Ruhe. Wie gesagt, du hast hinten die Lehrer reihenweise umkippen sehen, weil sie dachten, oh, die kann er doch nicht so nicht sagen. Doch, das kann ich genau so sagen.
Kann man nicht sagen.
Ich bin Fabian Weihrauch und ich mache das genau so, wie ich das für richtig hätte. Und tatsächlicherweise hat es funktioniert. Alle Schüler haben die komplette Stunden über da gesessen, haben sie teilweise so ja noch länger da gesessen. Die Frage ist doch, wie du mit welcher Gruppe redest. Und ich kann mit denen anders reden, also mit dem 16-Jährigen in der Berufsschule, der alles kennt, was ich erzähle. Weil seine Eltern auf Drogen sind, auf Alkohol sind. Lars, ich hab's gesehen, du hast dich gemeldet, aber ich muss noch kurz fertig erzählen. Und in der 8. Klasse auf dem Gymnasium ist es halt so, dass da eh zwei drinnen sitzen, die über die Stränge geschlagen haben, aber 28 Gott sei Dank nicht. Und ja, deswegen, ich würde gerne in die Sekundarstufe 2, weil ich glaube, dafür deutlich besser geeignet bin als für die Sekundarstufe 1.
Vielen Dank für den Einblick. Und dann führe ich auch meine Frage von vorhin zu Ende, nämlich, wie wird das aufgenommen, also sowohl von Lehrern als auch von Arbeitgebern, dass du eben so bist, wie du bist und dass du eine andere Herangehensweise hast, die sicherlich hier und da aneckt?
Absolut.
Keine Frage, ne? Aber auch Erfolge verzeichnen kann, so wie ich das rausgehört habe. Und wie wird das aufgenommen? Gab es auch schon jemanden, der dich dann wieder nach Hause geschickt hat, hat gesagt, hast du eigentlich eine Macke? Verpiss dich?
Also, du kannst sagen, 90% sind begeistert. Und 10% sagen, das geht ja nicht. Der Typ geht überhaupt nicht. Ich meine, das fängt ja schon damit an, ich bin von Hacke bis Nacke tätowiert. Das heißt, wenn man mich sieht, ich habe einen recht extravaganten Kleidungsstil. Also nicht nur Bademantel jetzt hier in schönem Gelbton vor euch, sondern tatsächlich renne ich auch manchmal so ein bisschen komisch durch die Gegend. Aber das heißt komisch, ich finde mich total geil. Muss dazu sagen, werde artig von meiner Frau eingekleidet, weil ich habe ja keinen Geschmack. Meine Frau ist die, die das aus mir macht, was ich heute bin.
Oder also ich finde dich auch geil.
Dankeschön. Ja, tatsächlich ist es so, ich hatte letztens erst eine Firma, die haben also da kann ich auch nicht drüber sprechen, das wäre für die wahrscheinlich auch nicht so geschickt, die haben 17 Schulungen bei mir gebucht, ohne dass sie mich jemals gehört hatten. Geil, 17 Termine ausgemacht. Und ich dachte schon so, ich sage, Mensch, wollt ihr nicht erstmal kicken? So, ich meine, ich bin ja nur auch schon so ein bisschen speziell, soll ich nicht erstmal immer? Und dann war ich da gewesen und habe Vortrag gemacht an zwei Tagen. Und dann rief mich die Personalchefin an und sagte so, ah, sie ist jetzt so ein bisschen irritiert. Ich sage, warum denn? Was ist denn los? Da sagt sie, sie haben das Wort Gehirnjeficke gesagt. So, ja, also ich erkläre Ihnen das kurz. Wenn man abends auf der Couch liegt um 10 und Suchtdruck hat, dann beschreibe ich das gerne als Gehirnjeficke, weil dein Kopf Dinge mit dir macht, die einfach nicht okay sind, aber du die nie abstellen kannst. Und das ist für mich Gehirnjeficke. Ja, also ja, weil auch das geht ja nicht. Das können sie so nicht sagen. Also da müssen sie eine andere Wortwahl nehmen. Und dann sage ich so, für mich eine ganz kurze Frage. Von den 40 Leuten, die jetzt dann teilgenommen haben, wie viele positive Feedbacks kamen? 38. Wie viele negative Feedbacks kamen? 2. Okay, wer hat denn diese negativen Feedbacks zutage getragen? Naja, der Chef. Ah, sag ich, alles klar. Also die dürfen jetzt entscheiden, ob sie für 38 Leute eine Schulung machen, die 38 Leute geil finden, oder wegen eben Wichskrüppel, der keine Lust hat auf die Scheiße, weil er mich irgendwie kacke findet, weil ich ihn irgendwie vielleicht, keine Ahnung, blöd irgendwas gesagt habe, wo er sich persönlich angegriffen gefühlt hat, dann sag ich, dann machen sie das doch für die zwei. Das ist bestimmt sinnvoll. Und das war's. Und dann ist einfach Schluss. Also natürlich gibt es Menschen, die mit mir anecken. Natürlich sagen Menschen, so kannst du nicht sprechen. Deine Sichtweise ist völlig falsch. Aber zum Thema Sichtweise, das ist mir so wichtig. Lass uns alle mal kurz ein Gedankenspiel machen. Wir setzen uns zu viert, weil wir vier Personen sind, an einen Tisch. Wir haben vier Seiten. Auf diesen Tisch stellen wir eine Flasche Wasser und der eine sagt, neben der Flasche Wasser, und zwar rechts daneben, steht ein Glas. Der Gegenüber sagt, ich weiß ja nicht, was mit dir nicht richtig ist, aber das Glas steht links neben der Flasche. Der am Kopfende sagt, ihr beide seid geistig behindert oder solltet weniger Drogen nehmen, keine Ahnung. Auf jeden Fall steht das Glas vor der Flasche. Und der vierte sagt, tut mir alle in ihr fein, hört auf Drogen zu nehmen oder nehmt nur die Hälfte, weil ich sehe überhaupt ja kein Glas. Und da dürfen wir feststellen, alle vier haben recht. Alle vier haben eine Perspektive und alle vier haben aus ihrer Perspektive recht und so habe ich recht. So hat aber auch einer recht, der sagt, Weihrauch ist ein Idiot, der hat genauso recht, weil der hat seine Perspektive und das ist vollkommen legitim. Ich bin immer ein Freund davon, zu sagen, wir leben in einer Demokratie und eine Demokratie funktioniert dann, wenn die Mehrheit entscheidet. Und ich bin völlig fein damit, wenn 80% der Menschen sagen, Weihrauch, du bist ein geiler Typ und meine persönliche Erfahrung zeigt, Gott sei Dank, es sind ein paar mehr. Aber es gibt immer wieder Menschen, und das ist so vollkommen in Ordnung, die sagen, das geht ja nicht. Seine Ansichten gehen ja nicht, seine Art und Weise geht ja nicht, die Art und Weise, wie er das rüberbringt, geht ja nicht, sein Jargon ist für den Arsch. Ah ja, einverstanden. Kann ich prima mit leben. Und die haben recht. Und genauso habe ich mit meiner Sichtweise recht. Also um deine Frage zu beantworten, es gibt Menschen, die kommen mit mir nicht zurecht, und das ist vollkommen in Ordnung. Aber ich habe den Eindruck, und das ist auch so das Feedback, was ich bekomme, dass viele Menschen sehr gut mit dem zurechtkommen, wie ich es mache. Und der Grund, warum es für die meisten so geil ist, weil ich halt weiß, wovon ich rede. Versuch doch mal bitte einem vierjährigen Kind zu erklären, wie es ist, in eine Zitrone zu beißen, wenn du selber nie eine Zitrone gebissen hast. Das wird unangenehm. Und das ist das, was ich an unserer Präventionsarbeit in Deutschland sehr oft sehr schade finde, dass viele Leute versuchen, Menschen was beizubringen, was sie selber nie erlebt haben, was sie theoretisch super gelernt haben, was sie aus irgendwelchen Büchern heraus kennen. Und das ist auch vollkommen, also auch das hat seine Berechtigung. Bitte nicht falsch verstehen. Ich sage nie, dass das alles kacke ist. Nur wir haben ja nun die letzten 40 Jahre in der Präventionsarbeit bewiesen, dass das nicht so ernst von Erfolg gekrönt ist, weil sonst hätten wir nie die Zahlen, die wir heute haben. Also auch das muss man einfach mal anerkennen, dass unsere Präventionspolitik, unsere Suchtpolitik gescheitert ist. Und man kann von unserem Gesundheitsminister halten, was man will. Der Ansatz, was zu verändern, macht Sinn. Weil Albert Einstein hat schon gesagt, es macht keinen Sinn, immer das Gleiche zu tun und damit zu rechnen, dass irgendwas andere passiert. Also müssten wir vielleicht mal unsere Handlung verändern, in der Hoffnung, dass sich auch das Ergebnis verändert. Und das hat Herr Lauterbach gemacht, ob zu Recht, zu Unrecht, ob sinnvoll, unsinnvoll oder was auch immer, scheißegal. Er versucht mal was anderes. Und wir haben jetzt die Chance zu zeigen, dass wir durch die Veränderung was Positives bewirken. Und ich glaube, dass Menschen, die das erlebt haben und überstanden haben, und ich kann jetzt sagen, ich bin 16 Jahre frei von synthetischen Drogen, ich bin 16 Jahre frei vom Alkohol, ich bin nicht 16 Jahre frei vom Kiffen, aber ich kann sagen, mein Leben läuft. Ich habe zwei Kinder, ich habe einen Job, ich verdiene gutes Geld, ich habe mehrere Unternehmen, die zahlen alle Steuern, wir haben Immobilien, also ich bin nie auf Köpfchen gefallen. Und trotzdem habe ich ADHS und trotzdem habe ich eine Lese-Rechtschreibschwäche und trotzdem sehe ich aus wie der letzte Klappspaten. Und wenn ich anfange zu quatschen, denken sich die Leute, Junge, ist ja eigentlich geistig behindert. Ja, das eine hat aber mit dem anderen nichts zu tun, weil das ist deren Perspektive auf Schubladendenken, das hat nicht unbedingt was damit zu tun, wie es in Deutschland ist. Und deswegen sage ich, lasst uns die Präventionsarbeit in Deutschland anders machen, als so, wie wir sie gemacht haben. Und vielleicht habe ich auch Unrecht. Mein Gott, dann war meine Perspektive falsch. Dann müssen wir den Nächsten fragen. Vielleicht hat der dann die richtige Perspektive.
Da gibt es eigentlich kaum noch was hinzuzufügen, glaube ich.
Finde ich gut.
Könnte man schon so, jetzt könnte man eigentlich schon so als Schlusssatz so stellen lassen, aber ich will ungern das jetzt schon hier beenden. Ich glaube, da gibt's noch so viel, was du uns sagen könntest. Was mich doch interessieren würde, also jetzt mal noch unter uns, wollen wir eigentlich das Thema Sucht und Prävention auch auf das Thema Cannabis heute ein bisschen ausführen oder wollen wir uns mehr oder weniger, was für mich völlig fein wäre, auf den Fabian konzentrieren, auf sein Leben, auf wie er ist?
Lars, ich finde deinen Einwurf mega und ich möchte gerne, das ist mir wirklich wichtig, dass wir ein bisschen weniger von mir wegrücken. Ich weiß, dass Und das ist ja auch ein Grund, warum es so gut funktioniert. Meine Arbeit funktioniert so gut, weil ich eine Lebensgeschichte habe. Und jeder Mensch hat einen Fetisch für einen Voyeurismus, das ist das Normalste der Welt. Und wenn natürlich einer bereitwillig so über sein Leben erzählt, wie ich das gelernt habe, wie ich das kann, dann hören die Menschen da einfach auch gerne zu, weil das natürlich auch Emotionen auslöst. Aber der Podcast soll ja auch ein bisschen dazu dienen, dass wir was lernen. Und deswegen finde ich das super, dass du das so einwirfst. Und ich würde gerne auch ein bisschen von meinem Wissen preisgeben. Nicht nur von meiner Lebensgeschichte und von meiner knallig verrückten Art, sondern tatsächlich eher so ein bisschen vom Thema Wissen. Und deswegen würde ich deinen Stein gerne aufnehmen und über folgende Fragestellung philosophieren. Lass uns darüber sprechen, wann ist Kiffen eigentlich Genusskonsum? Wann ist Kiffen problematisch und wann ist Kiffen vielleicht tatsächlich Abhängigkeit?
Also ich finde das grundsätzlich erstmal super, dass du jetzt anfängst, Fragen zu stellen, weil dann können wir uns langsam wirklich zurücklehnen und den Fabian hier das Zepter übergeben. Nee, super, ey, echt genial. Fahren Sie fort, Herr Weihrauch.
Julia, möchtest du noch was sagen? Ich habe dich schon so lange nicht mehr gehört.
Mensch, Weihrauch, mach weiter.
Ah, siehst du, sehr schön. Geil. Ja, also, es ist ja also ganz wichtig, gell? Das müssen wir an der Stelle nochmal festhalten. Perspektive Fabian Weihrauch, nicht Perspektive Schulbuch, nicht Perspektive Psychologe, sozialmedizinischer Dienst und was das nicht alle gibt, Suchtberatungsstelle, sondern ganz klar, Perspektive Fabian Weihrauch. Ich war heute tatsächlich, das war total cool, ich war heute bei der Emma. Die Emma ist eine Einrichtung für suchtkranke Menschen, die Beratungsleistungen erbringt, wo Psychologen sitzen und keine Ahnung was. Da ging es heute um das Thema Zusammenarbeit mit unserem Cannabis-Club. Und ich habe ihn tatsächlich gefragt, ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn namentlich nennen darf, das lasse ich jetzt einfach. Also ich war bei der Emma auf jeden Fall und habe den Menschen, der mit uns gesprochen hat, gefragt, Mensch, was würden Sie denn sagen, wann ist denn eigentlich der Marihuana-Konsum einem Problem? Also wann würden Sie sagen, ist das Genuss und wann ist das ein Problem? Und die Antwort war so geil, weil ich sehe das persönlich ganz genauso. Also meine ich mit, die Perspektiven, die sind gleich und die Perspektiven, die sind anders. Und seine Antwort war, wenn jemand sagt, er möchte ja noch heute Abend eine Tüte rauchen, weil er das Gefühl toll findet, wie die Zeit quasi im Stillstand vergeht, also gar nicht, wie die Reflexe einer Steinmauer ähneln, wie der Big Mac von McDonald's schmeckt, als hätte ihn Gott persönlich zubereitet und wie geil das ist, sich eine vierstündige Doku über den Verdauungstrakt einer Kuh anzugucken und wie geil man dabei lachen kann, dann findet er das vollkommen legitim und dann ist das Genuss. Also es gibt Menschen, die wollen sich am Freitagabend betrinken mit Freunden, weil sie einen schönen Abend haben wollen. Also, das ist doch voller Genuss. Also, du weißt, was du willst, du weißt, was du machst, du weißt, welches Risiko, du weißt, dass du am nächsten Tag, dass es dir nicht gut geht. Also, wenn das kein Genuss trinken ist oder Genuss kiffen, was ist es dann? Und dann hat er gesagt, problematisch aus seiner Sicht wird es, und das schreibt doch so ein bisschen die Unfähigkeit von den Cannabis-Clubs beziehungsweise von den Suchtberatungsstellen. Die Frage ist ja immer, warum kiffst du? Also wenn du zielgerichtet Marihuana konsumierst, weil du abends einen schönen Abend haben möchtest und das meinetwegen dreimal die Woche machst, dann ist das für mich, Fabian Weihrauch, Genusskiffen. Also solange ich zielgerichtet mache, mir alle Vorteile und alle Nachteile bewusst sind, und genau hattet ihr auch von der Emma gesagt, ist das Genuss. Es ist nicht gesund, das müssen wir ganz klar unterscheiden. Aber es ist auf jeden Fall kein problematisches Verhalten oder kein Abhängigkeitsverhalten. Alkoholkonsum ist nicht gesund, Marihuana-Konsum, zumindest Rauchen, ist nicht gesund. Beim Thema Vapen, also inhalieren oder Essen, gibt es die Studien noch nie, inwieweit das irgendwie auf den Körper Schäden wirken kann. Aber das Rauchen ist auf jeden Fall ungesund, darüber braucht man nicht zu diskutieren. Also das Kiffen, der klassische.
Ja.
So. Problematischer Konsum, sagt er, ist, wenn du dich abends hinsetzt und sagst, ich muss jetzt eine Tüte rauchen, um runterzukommen. Also in dem Augenblick, wo du es nicht mehr mit deinen normalen mentalen Fähigkeiten auf die Kette bekommst, dein Leben zu genießen, sondern bewusst etwas konsumierst, die Tüte, um zu vergessen, um den Stress loszuwerden. Und das man immer im Jahr macht, weil es ein extrem stressiger Tag war, dann ist es immer neue Nuss, weil wir wissen ja wieso und weshalb und warum und wir machen das mal. Aber wenn aus dieser Erfahrung, ey, ich habe übel Stress, ich roch eine Tüte, ich kann schlafen, alles ist cool, dann haben wir schon ein problematisches Kiffen. Und das sehe ich persönlich genauso. Icke kann ja von mir sagen, ich bin Problemkiffer. Ich bin kein Genusskiffer, ich bin Problemkiffer. Warum? Weil ich missbrauche Marihuana, um abends runterzukommen. Wir haben jetzt warte mal ganz kurz, 21.32 Uhr. Mein Tag hat heute früh um 6 Uhr. Genau, mein Tag hat heute früh um 6 Uhr gestartet. Ich hatte Eingewöhnung mit meiner Tochter, hatte viele Termine, war zwischendurch bei der Emma und keine Ahnung was alles. Also ich bin seit heute früh um 6 Uhr on fire. Und ihr hört's, also man hört jetzt nicht, dass ich immer noch um 6 Uhr on fire bin. Und das Problem bei mir ist, in 2 Stunden bin ich immer noch on fire. Also selbst wenn der Vortrag hier, also Vortrag ist ja, Entschuldigung, der Podcast hier, noch 4 Stunden geht, dann werde ich noch genauso sein wie vorher, weil ich einfach ADS habe und nicht tot zu kriegen bin. Und deswegen missbrauche ich Marihuana am Abend, um runterzukommen, um schlafen zu können. Das ist ein Marihuana-Missbrauch, weil ich mache es nie aus Genuss, sondern ich mache zwar zielgerichtet, aber um ein Problem zu lösen. Ihr könnt mich ja auch abends hinsetzen und meditieren. Das ist natürlich als ADS-Patient ein bisschen schwierig, sieht auf jeden Fall auch lustig aus, aber wäre eine Möglichkeit. Ihr könntet auch, was gibt es so für Beruhigungsmittel auf natürlicher Basis, Lavendelsäcke riechen oder
Quatsch,
für Scheiße gibt, die ich machen könnte, um aus der Sucht, aus dem Problem rauszukommen. Aber ich kiffe. Und weil ich kiffe, ist es ein Problem. Ich kiffe aber niemals morgens früh um 8. Ich kiffe niemals mittags um 12 und ich kiffe auch nie mittags um 16 Uhr, weil ich muss Auto fahren, ich habe Kinder, das würde sich in meinen Lebensalltag überhaupt ja nie implementieren. Und das, was ich jetzt mache, was ich gerade beschrieben habe, mache ich schon seit 2 Jahren. Und deswegen kann ich von mir behaupten, dass ich leider kein Genusskiffer mehr bin, sondern der klassische Problemkiffer. Ich kiffe, also ich konsumiere Marihuana, um bestimmte Ziele zu erreichen, was mit meiner Gesundheit zu tun hat. Aber von Abhängigkeit bin ich, glaube ich, sehr, sehr weit entfernt, weil ich war jetzt 14 Tage mit den Kindern in Dänemark und ich habe natürlich kein Marihuana mit nach Dänemark genommen, weil in Dänemark ist es verboten, also würde ich da auch nie gekifft. Also war ich 14 Tage in Dänemark und konnte mich abends auch ohne Marihuana zum Schlafen bringen. Ich konnte auch abends, ich trinke ja auch keinen Alkohol und habe sonst keine Sachen, die ich konsumiere, die mich runterholen. Und da muss ich jetzt ja auch 14 Tage können. Also ist das ja ein Zeichen dafür, dass ich kein Genusskiffer bin, sondern tatsächlich ein Problemkiffer, weil mir fehlt es ja nur in den Augenblicken, wo ich abends um 22 Uhr nicht schlafen kann. Das hat jetzt im Urlaub hervorragend geklappt, mir hat das ohne gefehlt, ich habe nie gezittert, ich habe sonst keine Auswahlerscheinungen gehabt. Und deswegen kann ich sagen, von Abhängigkeit bin ich, Fabian Weihrauch, aus meiner Brille, aus meiner Perspektive extrem weit entfernt. Ich habe mit Sicherheit ein Problem, weil ich es missbrauche in bestimmten Situationen, aber vom Minusgriffer bin ich leider auch weg. Junge, ihr müsst noch was sagen. Nicht nur kicken. Das ist so geil, weil jetzt wenn ich das, scheiße, ich hätte reagieren müssen. Ich hätte das fotografieren sollen, das hätten wir als Titelüberschrift, als Titelbild vom Podcast nehmen können, wie ihr Bäder. Und übrigens, das ist, du hast vorhin mich gefragt, Fabian, wie reagieren die Leute? Genauso. 90% machen die Augen auf, machen den Mund auf und sagen, reagieren einfach nicht mehr, weil sie mir ohne Schnappatmung zuhören und denken so, oh, krass.
Ja, das waren die ruhigsten 3 Sekunden des Podcasts, glaube ich jetzt.
Aber geil, euer Gesicht war Gold wert. Vielen Dank
dafür. Es ist wirklich, man klebt dir an den Lippen quasi. Beim Podcast geht das nicht, aber es ist wirklich ein Genuss, dir zuzuhören. Man merkt, dass du wirklich viel gesehen hast, dass du viel Erfahrung hast und ich mag die Art, wie du es rüberbringst, weil es offensichtlich einfach die Art ist, wie du bist. Dass du dich nicht verstellst und das feiere ich so an dir. Ja, also wirklich. Ich freue mich schon, wenn wir uns mal persönlich treffen.
Werden wir tun, Lars. Ich verspreche dir, so war ich hier sitzen, das werden wir irgendwann machen. Wir sind ziemlich cool, Jungs. Wir müssen das mal tatsächlich, meine Zürich und Dresden ist ja Freiburg, wenn man Geografie
um nichts
hatte, auf jeden Fall in der Mitte.
Ja, genau. Also, ich habe mal in der Nähe von Offenburg gewohnt. Entschuldigung.
Also, dann kennst du dich ja aus. Julia, ja. Entschuldigung, wir haben dich unterbrochen, ich und Lars hier wieder.
Freiburg ist ja tatsächlich auch ziemlich schön.
Ist ja. Eine der schönsten Städte aus meiner Perspektive, wobei ich ja persönlich ein Freund des Ostens bin und Warnemünde ist also wenn ich mir aussuchen dürfte, wo ich leben dürfte, dann würde ich in Warnemünde bei Rostock leben, weil das ist für mich die schönste Kleinstadt, die tippt. Finde ich total geil, aber ich liebe Wasser, deswegen ist in Freiburg gibt es halt, Freiburg hat so ein bisschen Berge, naja, Berge, ich würde mal Hügel dazu sagen, Berge sind da ein bisschen weit entfernt von. So
ja, das darfst du in der Schweiz nicht erwähnen, dass es da.
Nee, das wäre ein Hügel. Nein, Freiburg ist eine wunderschöne Stadt, gibt es überhaupt ja nicht, aber es fehlt Wasser, ich bin ganz ehrlich, ich bin ein Kind des Wassers und mir würde da Wasser fehlen, deswegen Warnemünde ist geil, Warnemünde ist schön. Okay, aber Julian, du wolltest noch was anderes fragen, warte mal, Larsi, hattest du noch irgendwas? Nö.
Also, nö. Das war jetzt aus dem Zusammenhang gerissen, aber.
Okay.
Also, ich hatte im Laufe des Podcasts einige Fragen.
Okay.
Aber das passt an der Stelle gerade nicht.
Und nimm mal eine davon raus. Lass uns mal, ob es damit was zu tun hat, oder lass uns mal über eine Frage sprechen.
Ja, wann hast du denn festgestellt, dass du in deinem Leben an einem Tiefpunkt angekommen bist, in Bezug auf dein Konsumverhalten?
Das ist tatsächlich relativ einfach, weil Ich stand kurz vor meinen Diplomklausuren, hatte was mit dem Rücken, musste ins Krankenhaus. Im Krankenhaus haben sie festgestellt, dass ich zu viel saufe. Da haben sie mir das erste Mal das gesagt. Da hat man aber wie reagiert als suchtkranker Mensch. Ich habe alles im Griff. Was wollt ihr mir erzählen? Ich bin jung, dynamisch, motiviert. Ich bin im 6. Semester Diplombetriebswirt. Fickt euch ins Knie. Ihr wollt mir sagen, ich saufe zu viel. Ich habe mein Leben völlig im Griff.
Wie alt warst du da?
Da war ich 23. Da war ich 23. Da habe ich im Krankenhaus gelegen, konnte mein linkes Bein nicht mehr bewegen und hatte eine psychosomatische Störung. Also aufgrund meines Alkohol- und Teledin-Konsums. Teledin ist ein starkes Schmerzmittel, ein Opiat. Ist ein bisschen was kaputt gegangen, sag ich mal. Psychisch, wo ihr merkt. Nee, physisch. Psychisch.
Ja, ja.
Lange Rede, kurzer Sinn. Das lief so 4-5 Monate mit Anschlussheilbehandlung und Laufen lernen und keine Ahnung. Und dann rief ich meinen Studiengangsleiter an und sag zu dem, ey, hier, Alter, ich muss mein Diplom noch fertig schreiben, weil das war ja kurz vor meinen Diplomklausuren, ich war krankgeschrieben, und dann sagt er zu mir, oh ja, kein Problem, kommst in 3 Wochen runter, schreibst die 10 Diplomklausuren nach und dann bist du Diplombetriebswirt und alles ist gut. Naja, alles klar, mach ich. Und dann habe ich mich abends hingesetzt und habe mit 1,5 Flaschen Korn und keine Ahnung, was ich mir alle drin geholfen habe, versucht 400 Seiten Skript Marketing auswendig zu lernen und habe was festgestellt, lieber Julian?
Geht nicht.
Entschuldigung. Ja, ist ja egal, Lars Julian. Tatsächlich ist es so, wenn du mal, das kennt ihr ja selber von euch, wenn du mal 3-4 Monate aus dem Lernprozess draußen bist, ist ja absurd, was du alles vergessen hast. Und mir das alles in 3 Wochen wieder rein zu prügeln, habe ich am ersten Tag gemerkt, kacke, das wird nichts. Du musst aufhören zu saufen. Und dann habe ich abends um 8 gesagt, da bei mir zu Hause in der Gertraudenstraße in Eberswalde, gesagt, so, du hörst jetzt 3 Wochen lang auf. Wirst dich artig auf dein Studium konzentrieren, weil du willst dieses scheiß Diplom und deswegen musst du jetzt das auf der Kette kriegen. Hab mich abends um 8 hingesetzt, hab aufgehört mit allem und hab angefangen zu lernen. Bin dann aber relativ früh im Bett, weil natürlich noch Restalkohol und alle drinnen, also scheiße, ja, am nächsten Tag geht's weiter. Und dann hab ich einen kleinen Filmriss und morgens um 2:30 stehe ich an der Tankstelle und kipp mir eine Flasche Rosenthaler Kadaka auf Exrin. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist, ist so ein ganz billiger, süßer Rotwein, zu DDR-Zeiten nannte man das auch Büttware. Ich habe jegliche Erinnerung daran verloren, wie ich zu dieser Tankstelle gekommen bin. Und das lag nicht daran, dass ich voll war, sondern lag daran, dass ich nüchtern war. Was viele Menschen hier wissen, der Alkoholentzug ist das, was im Vergleich zum Heroinentzug deutlich unangenehmer ist. Ist auch die Sterberate ist deutlich höher. Also der Alkoholentzug ist einer der schlimmsten Entzüge, die du von Drogen, also Alkohol, Drogen, Medikamente, Heroin, was auch immer machen kannst. Du darfst ihn niemals kalt machen. Wenn du einen kalten Entzug machst, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass das dich zerlegt. Du kriegst ein Delirium, Krampfanfall und das Thema ist durch. Und ich kann euch nie sagen, wie ich zur Tankstelle gekommen bin. Kann ich nicht. Ist unmöglich. Kann ich euch weder sagen, ob ich gelaufen bin, ob ich gefahren bin. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann nur noch sagen, ich setze die Flasche an. Ich weiß nicht mal mehr, wie ich es mir gekauft habe. Aber ich setze die Flasche an, kick in die scheiß Laterne, sauf die Flasche auf Ex und merke, Alter, du hast vor, 8 bis 2:30, sind 6,5 Stunden. Du hast vor 6,5 Stunden die Entscheidung getroffen, aufzuhören. Und stehst hier mit der Pulle im Hals und hast keine Chance, dich dagegen zu entscheiden. Ich hatte nicht mehr die Wahl. Ich bin ein extremst freiheitsliebender Mensch und ich konnte nicht mehr die Entscheidung treffen, ob ich das jetzt konsumiere oder nicht. Und das war mein erster Aha-Moment in meinem Leben, wo ich gesagt habe, okay, jetzt bist du an einem Punkt. Ich habe im Vergleich zu vielen anderen, ich habe noch nicht viel verloren gehabt. Ich war kurz davor, viel zu verlieren, aber ich habe noch nichts verloren gehabt. Das war noch alles im Rahmen gewesen. Aber ich habe für mich erkannt, du hast keine Kontrolle mehr darüber, ob du trinkst oder nicht. Also die eigene Steuerung hat völlig versagt. Und dann habe ich am nächsten Tag um 8 meinen Hausarzt angerufen. Also am gleichen Tag, war ja nicht am nächsten Tag, sondern war ja am gleichen Tag, war ja schon morgens um 2:30. Habe meinen Hausarzt angerufen und habe gesagt, ich glaube, ich habe ein Alkoholproblem. Und dann hat er gesagt, herzlichen Glückwunsch. Und dann haben wir zusammen eine Klinik ausgesucht. Und er hat auch zu mir gesagt, auf gar keinen Fall nochmal versuchen, kalt zu entziehen. Einfach weitersaufen, alles schön, alles gut. Krass, ja, bis jetzt Herrn Süd auf die Kette gekriegt, da wirst du die nächsten 3 Monate ohne überstehen. Hat ja auch Herrn Süd funktioniert. Ja, und dann habe ich am 3.11.2008 hat mein Bruder mich in die Fachklinik Freudenholm-Ruhleben gebracht und da habe ich dann 3 Wochen meinen klinischen Alkoholentzug gemacht.
Das Diplom hast du nachgeholt?
Ja, mit dem Thema Suchtprävention in Betrieben. Also, jetzt schließt sich langsam der Kreis.
Ja.
Und daraus ist quasi alles entstanden. Und die Leute fragen mich auch immer, wann ist dir klar geworden, dass du alkoholabhängig bist? Das kann ich euch sagen. Ungefähr 1 Jahr, nachdem ich das letzte Mal gesoffen habe. Die Leute glauben, du gehst den klinischen Entzug oder in die Therapie und lernst da, dass du Alkoholiker bist. Das ist so nicht richtig. Der klinische Entzug dient in erster Linie dazu, dass der Körper wieder gesund wird. Weil wenn du dich so sehr an den Alkohol gewöhnt hast, dann tut es leider auch sehr, sehr weh, sich vom Alkohol zu entwöhnen. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Und da braucht der Körper eine gewisse Zeit für. Und wenn der Körper gesund ist, dann lernst du 4 Monate in der Therapie, dass du ein Alkoholproblem hast, also quasi aus irgendwelchen Gründen angefangen hast zu saufen. Heute hast du kein Alkoholproblem mehr, heute bist du alkoholabhängig. Aber alles hat mit dem Alkoholproblem angefangen. Also es gibt einen Grund, warum du das erste Bier getrunken hast, und es gibt einen Grund, warum du geil gefunden hast, und es gibt einen Grund, warum du dich immer weiter gesteigert hast, warum du dich daran gewöhnt hast und warum es so entstanden ist wie heute. Und diesen Grund musst du herausfinden. Und dass du Alkoholiker bist, das merkst du dann erst nach, keine Ahnung, 3-4 Monaten in der Therapie, wenn du rausgekommen bist, also nach der Therapie, wenn du auf der Straße stehst, aus dem Kaufland kommst, rechts in der Ecke sitzen 4 Jungs, alle mit der Pulle Korn, Bier, Wein oder was weiß ich in der Hand, und du siehst die letzten asozialen Wichser da draußen sitzen, die ihr Leben versoffen, verkackt, verspielt, keine Ahnung was haben, und dein Kopf sagt dir, boah, das wäre jetzt aber schon nett, da zu sitzen. Und spätestens da weißt du, dass du Alkoholiker bist. Weil du hast mich eingangs gefragt, Lars, denkst du da heute noch manchmal dran an das Thema Alkohol?
Ja.
Das klingt immer so abgedroschen, wenn man das in den Filmen sieht, wenn man in den Medien hört, der Alkoholiker kämpft einen jeden Tag. Das hört sich immer so abgedroschen an. Und ich kann euch aus persönlicher Erfahrung sagen, das ist die verfickte Scheißrealität, dass du den ganzen Tag damit konfrontiert bist, dass überall Alkohol steht, dass überall Alkohol zugänglich ist, dass Alkohol nichts kostet, also nichts im Verhältnis wie andere Länder. Und dass du, also Beispiel, ich war am Samstag auf dem Dorffest gewesen, und ich stehe da mit der Cola. Und ich bin ja nun ein bisschen extravagant vom Aussehen her. Und irgendwann kam dann der Erste und fragte mich, ob ich Kokain oder Ketamine oder Benzodiazepine oder ob ich irgendwas dabei hätte. Hast du Stoff? Ich sage, was willst du? Kokain, Benzodiazepin, Ketamine. Ich sage, Junge, am besten in der Reihenfolge alles auf einmal. Ich glaube, dann jetzt die gut. Und das bin ich gewohnt, weil ich so aussehe. Aber das war, und das passiert ja nur auf so Festivals. Mich quatscht ja keiner auf der Straße voll und fragt mich, ob ich Drogen habe. Also das ist ja um Gottes Willen. Aber was immer passiert, immer. Egal, wo ich bin, ob ich in der Kneipe bin, ob ich auf so einem Volksfest bin, ist, dass irgendwann einer kommt zu mir und sagt, ey, soll ich dir ein Bier mitbringen? Und ich sage, nee, du, ich bin Wasser, Cola. Ja, wie? Ich sage so, ich trinke keinen Alkohol. Ja, erzähl doch keinen Scheiß und ja, jetzt mach mal mit hier und hab den nicht so und ich sage, du, pass auf, ich erklär dir jetzt ganz kurz und einbringt. Ich bin trockener Alkoholiker seit vielen, vielen Jahren und ich darf das nicht mehr. Ich bin total glücklich, dass ich das hinkriege. Und mich jede total in den Strich, dass du mir jetzt hier voll labst, ich soll mit dir saufen. Ich hab keinen Bock drauf. Ich mag dich, du bist ein cooler Typ, aber tu mir in die Feinde und quatsch mir da einfach nicht mehr voll. Und dann siehst du richtig diese Entgeisterung in diesen Gesichtern, dieser Schock, dieser, das hat er jetzt nie gesagt. Doch, genau so habe ich gesagt. Und dann kommt, und da siehst du, wie wenig Bildung da ist, was ja auch okay ist, weil, um Gottes Willen, wir müssen es ja nur übertreiben mit der Bildung. Aber dann kriegt er mich an und sagt, okay, ich bringe dir ein alkoholfreies Bier mit. Und dann spätestens da bist du nicht geschneit, Alter. Aber woher auch? Weil das Thema Alkoholsucht, Gott sei Dank, um Gottes Willen, also sagen wir mal ganz ehrlich, kein Schulfach ist. Ändert nichts an der Tatsache, dass ich Präventionsarbeit in den Schulen habe, wo darüber einfach nicht gesprochen wird, was das heißt, Alkoholiker zu sein. Da wird zwar gesagt, Alkohol schädigt, Alkohol tötet, Alkoholiker ist nicht lustig, aber was das bedeutet, darüber redet keine Sau. Und jetzt schließe ich wieder der Kreis mit Präventionsarbeit, das ist mein Ziel. Ich will den Leuten erklären, ey, suchtkranke Menschen sind auch nur Menschen. Der Penner neben dem Kaufland ist genauso ein Mensch wie du. Nur hat er leider an der einen oder anderen Stelle eine falsche Bildung bekommen. Und weil er eine falsche Bildung bekommen hat oder weil ihm keiner den richtigen Weg gezeigt hat, hat er halt den Alkohol für sich entdeckt und ist leider drauf kleben geblieben. Und genauso gibt es Leute, die auf Ecstasy kleben bleiben, auf Heroin kleben bleiben, auf Cannabis kleben bleiben, auf Ketamin kleben bleiben, auf, naja, ihr könnt jetzt noch eine Stunde weiterreden.
Ja, dessen bin ich mir sicher, dass du das könntest. Und es wäre wahrscheinlich auch wirklich cool, dir weiter zuzuhören, aber trotzdem wollen wir den Podcast ja irgendwo noch begrenzen und es soll ja vielleicht auch noch was geben, was die Leute bei dir noch abholen können, wenn sie dich mal sehen, buchen, wie auch immer.
Ja, da müssen wir mal kicken. Also das ist nicht so einfach, gell? Nee, dass jetzt die Leute hier auf meiner Internetseite gehen und sagen, oh, Weihrauch nehme ich für jeden Geburtstag als Alleinunterhalter, das könnte echt eine lustige Nummer werden. Ja, ihr lacht, Mann. Ihr wisst ja nicht, was ich schon für komische Fragen gestellt bekommen habe. Also ich kann an der Stelle sagen, dass ich, nachdem ich jetzt schon 1-2 Mal einen Podcast gemacht habe, ich muss an der Stelle korrigieren, das zweite Mal einen Podcast mache, weil den ersten habe ich schon, sondern ich wurde eingeladen, genauso wie ich hier eingeladen wurde. Und alle Leute erzählen mir jetzt hier, Weihrauch, du musst einen eigenen Podcast machen. Vielleicht, wenn ich die Muße dazu finde, mit meinem Psychologiestudium fertig bin und meine Kinder außer Haus sind, werde ich das irgendwann mal tun. Aber jetzt freue ich mich, bei euch gewesen sein zu dürfen. Hoffe, den Zuhörern ein bisschen vermitteln zu können, dass es auch Cannabis-Vereine gibt, wo es nicht nur um Kiffen geht, sondern wo es auch um Prävention geht. Und ich bin da nicht der Einzige, um Gottes Willen, da gibt es viele, das möchte ich mal ganz klar an der Stelle sagen. Und dass das auch eine Chance sein kann. Also nicht darüber nachzudenken, oh, Kiffen, Scheiße, Heroin, alle Drogenopfer tot, Verderben, Sodom und Gomorra in Deutschland. Nein, tatsächlich kann das eine Alternative sein, die Gewinn bringt. Und zwar für alle Seiten ist, auch für die Seiten, die ja nicht kiffen wollen. Wo es nicht darum geht, die zum Kiffen zu animieren, sondern nur darum geht, ihnen zu erklären, was das bedeutet und warum es Menschen gibt, die kiffen und das überhaupt nicht schlimm ist.
Ja. Ich versuche noch Worte zu finden, um das jetzt noch gut abzuschließen, aber eigentlich hast du hast einen guten Abschluss gemacht. Ich glaube, wir müssen da jetzt gar nicht groß viel dazu dichten. Fabian, herzlichen Dank, dass du da warst. Es war mir ein innerliches Blumenpflücken, dich bei uns zu haben. Vielen Dank für deinen Input, vielen Dank für deine ehrliche Geschichte und ja.
Lars, ich danke dir noch. Ich muss dich kurz unterbrechen. Total geil. Du weißt ja, ich habe ADS, tut mir leid. Aber du hast gerade gesagt, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Und das ist der Unterschied, warum man dich, Lars, auf eine 8. Klasse loslassen kann und mich nicht. Weil das ist der Unterschied. Ja, das ist okay, das ist der Unterschied.
Also, nochmal vielen Dank.
Gerne.
Julian, gibt es noch was hinzuzufügen?
Mir hat es auch viel Spaß gemacht, aber abschließend wollte ich gerne noch von dir wissen, wofür bist du dankbar?
Ich bin den Frauen in meinem Leben dankbar. Meiner Mama, dass sie mich geboren hat. Meiner Ex-Frau, dass sie den Mut hatte, nach 4 Monaten Ehe, sich von mir zu trennen. Weil das ist der einzigste Grund, dass ich meinen Seelenverwandten gefunden habe, meine heutige Ehefrau. Und meine heutige Ehefrau ist der Grund, warum ich hier sowas mache, weil sie mich ständig motiviert, weil sie der Mensch ist, der mich zum Nachdenken anregt, weil sie der Mensch ist, der mich dazu veranlasst, mich weiterzubilden und weil sie der Mensch ist, der mir 2 wunderschöne Töchter geschenkt hat. Und deswegen kann ich sagen, bin ich für die Frauen in meinem Leben dankbar. Und zwar auch wirklich genau in der Reihenfolge. Meine Mama, dass sie mich geboren hat, meine Ex-Frau, dass sie mich verlassen hat, meine heutige Frau, dass sie mich zu dem gemacht hat, was ich heute sein darf. Weil so wie ich heute aussehe, so habe ich mich in den letzten 10 Jahren entwickelt. So sah ich vor 10 Jahren, wo ich mit meiner Ex-Frau noch zusammen war, nicht aus. Und meine Frau, kann ich glaube sagen, holt das Beste aus mir heraus. Auch wenn es nach außen hin ganz schön komisch aussieht. Aber ihr habt beide heute was gesagt und zeichnet mich glaube aus. Ich bin sehr authentisch in dem, wie ich es mache. Und mich hier sitzt auch scheiße egal, was ich sage, weil ich überhaupt ja keine, ich habe keine, mir ist es egal, was die Menschen von mir denken. Warum? Weil ich das Glück auf Erden habe. Ich habe tolle Frauen an meiner Seite. Julian. Hm.
Vielen, vielen Dank, lieber Fabian. Also du bist ein grundsympathischer Typ und deine Authentizität ist halt so ziemlich selten. Vielen, vielen Dank dafür und vielen Dank für deine Zeit.
Ich wünsche euch alle gute Männer und eins ist klar, wir werden uns eben mal persönlich sehen. Ich glaube, das wird eine lustige Runde.
Müssen.
Ihr könnt saufen, ich treffe, weil Alkohol geht nicht. Vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche euch alle gute und vor allen Dingen auch wirklich von meiner Seite aus danke, dass ich hier sein durfte und die Message der Präventionsarbeit für Cannabisvereine verteilen durfte. Wenn ich das erreicht habe, dann bin ich dafür sehr dankbar. Und ihr 2 Jungs macht einen geilen Job. Ich habe schon einige Folgen von euch gehört, sehr, sehr geil. Und ich werde mir noch alle anderen anhören. Ist immer so die Frage der Zeit. Vielen Dank, alles Gute für euch.
Ja, danke.
Dankeschön.
Also dann.
Und stay green.
Was auch immer. Genau, jetzt könnt ihr ja machen, was ihr wollt.